Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind in der Berliner Mitte im Humboldt-Forum. Und schön, dass Sie dabei sind, wo auch immer Sie uns gerade zuhören, im Radio oder im Podcast. Wir schauen auf einige große Fragen heute und das tun wir mit einer Frau, die kaum besser passen könnte für diese Aufgabe, weil sie nämlich regelmäßig die ganz großen Fragen unserer Gesellschaft auf ihrem Tisch hat. Sie ist nämlich nicht nur Medizinethikerin, sondern auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Herzlich willkommen, Marlena Büchs.
Hallo, freut mich sehr.
Wir werden hier heute über einen sprechen, der gerade angefangen hat, Boris Pistorius, frisch vereidigter Verteidigungsminister. Aber wir müssen erstmal über eine sprechen, die ganz überraschend aufhören wird. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat ihren Rücktritt angekündigt, unter anderem mit den Worten, sie wisse, was dieser Job von einem abverlange und dass sie feststellen muss für sich, I no longer have enough in the tank. Mein Tank ist leer. Frau Büchs, wow, was für ein Rücktritt.
Also ich muss auch sagen, ich fand das sehr eindrucksvoll. Wird ja viel über Rücktritte gesprochen dieser Tage, aber das war tatsächlich ein Rücktritt mit Würde. Und ich fand, der passt auch einfach gut dazu, zu welchem Typ Politikerin sie ist, was sie verkörpert hat. Denn sie ist ja jemand, die schon politische Stärke und auch Durchsetzungskraft und Entscheidungsfähigkeit und politische Klugheit, also so diese Primärtugenden der Politik, immer verbunden hat mit Emotion, also mit Empathie. Sie sagt ja selber auch in ihrem Statement Kindness, ne? Also ja. Dieses Freundlichkeit, Zugewandtheit, was Authentisches. Und sagt sehr ehrlich und sehr deutlich, gibt sie also echte, auch menschlich nachvollziehbare Gründe für diesen Rücktritt und zeigt damit natürlich auch, dass sie jetzt nicht klebt an diesem Amt. Ich muss sagen, echtes Rollenvorbild, also sehr, sehr eindrucksvoll.
Sie hat das, also was Sie gerade skizziert haben, ja auch nochmal als Wunsch geäußert, dass es so ein bisschen das Vermächtnis ihrer Regierungszeit und ihrer Rolle als Premierministerin sein soll, dass es eben beides zusammengeht. Also dass man diese menschliche Seite hat und gleichzeitig eine Führungsstärke und dass es eben auch sozusagen zu einem Politikertypus gehören kann oder gehören können muss, dass man für sich erkennt, wann es genug ist. Aber das ist ja wahrscheinlich genau der Punkt. Also wahrscheinlich auch nicht nur in der Politik, sondern in vielen Führungspositionen, das zu erkennen. Das ist wahrscheinlich eine nicht so breit ausgelegte Tugend.
Also ich finde daran zwei Dinge bemerkenswert. Das eine ist, dass sie ehrlich ist darin, wie anstrengend das ist. Mhm. Und ich finde, das darf man auch mal sagen. Spitzenpolitik ist ein Mörderjob. Also ein Land, die Geschicke eines Landes zu führen, die hat ja die Anschläge damals auf die Moscheen in Christchurch gehabt, die hat irgendwelche Erdbeben gehabt und die Corona-Pandemie. Also das ist ja einfach herausfordernd. Und da mal ehrlich zu sagen, wie unglaublich belastend das auch für die Person sein kann, das ist sehr vertrauensbildend, weil das heißt, das sind eben auch keine Automaten, die das machen, das sind echte Menschen. Und das Zweite ist tatsächlich, dass natürlich aber auch so ein Rücktritt, glaube ich, hart ist für die Leute, weil man einen Bedeutungsverlust erfährt, der wahrscheinlich drastischer gar nicht sein kann. Und das respektiere ich ganz besonders, dass sie sagt, denn man merkt ihr an, das ist ihr nicht leicht gefallen.
Ja, das ist ein Auftritt, ist, ne? Man merkt, es ist sehr emotional.
Emotional. Ne? Und ihr bricht genau da die Stimme, wo sie sagt, dass sie das nicht mehr machen wird. Also man nimmt ihr wirklich ab, dass sie lange auch mit sich gerungen hat, weil es ein Machtverlust ist. Ja. Und Macht bindet die Leute. Und ich finde es ganz, ganz bemerkenswert, dass sie da offen und klar sagt, ich gebe das jetzt an wen anderes dann.
Wir haben ja Sie, Jacinda Ardern, Sanna Marin, die finnische Regierungschefin, wird ja häufig auch so mit ihr dann so in einem Atemzug genannt, manchmal auch ein bisschen zu vereinnahmt, glaube ich. Die beiden hatten ja mal so einen Auftritt, wo sie nicht so richtig glücklich drüber waren, dass das immer so als ein Bild gesehen wurde. Aber ich stelle mir da die Frage, und die kriegen Sie jetzt natürlich auch als Frau, kriegen Sie diese Frage, ist das auch eine weibliche Sache oder ist das eher eine Persönlichkeitsfrage?
Ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Also es gibt auch viele männliche Politiker, die schaffen, Empathie und Authentizität und so etwas zu vermitteln. Aber man muss sich auch eins klar machen. Als Frau hat man weniger Chancen, sich da auszuleben. Und sie hat zum Beispiel ein Baby bekommen im Amt.
In der Amtszeit, ja.
Naja, und da ist man automatisch, ob man das will oder nicht, ist man auch Mutter in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da irgendwie so eine Ice Queen durchzuziehen, wäre ja auch, also ich habe das immer sehr authentisch einfach gefunden, zu einer echten Person passend. Und ich glaube, dass das ein Typus ist, der aber nicht gebunden ist an ein Geschlecht, sondern das ist, glaube ich, einfach ein neues Konzept, das man eben durchscheinen lässt. Hinter einem Amt steht eine echte Person mit all dem, was dazugehört.
Aber wenn Sie sagen neues Konzept, da sind wir natürlich, das will ich jetzt der Jacinda Ardern gar nicht mitgeben, das ist heute ihr Tag, der soll groß bleiben, aber Konzept kann ja auch schnell zur Masche werden. Ich beobachte manchmal so bei, auch gerne bei einer jüngeren Politikergeneration in Deutschland, dass man sich da so das ein oder andere abguckt und dann ist es irgendwann auch so Teil der Inszenierung, ne? Also auch so der emotionale Auftritt, ne? Also sozusagen Next Level und dann eben letztendlich authentisch nach außen, aber irgendwie auch nicht mehr.
Ja, das gibt's sicher, aber ich vertraue da immer und nehme das auch so wahr. Das wird, glaube ich, von Menschen und der Bevölkerung relativ schnell durchschaut. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Okay, wollen Sie schon mal eine Anklage machen? Bei wem?
Den Teufel werde ich tun. Ja. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, dass diejenigen, die das dauerhaft machen, da immer noch eine Echtheit brauchen. Man riecht das, wenn das jetzt irgendwie aufgesetzt wäre oder falsch wäre. Und diejenigen, die das so ein bisschen zu ihrem Markenzeichen machen, und das hat sie natürlich schon auch gemacht, bei denen merkt man dann doch, wenn es drauf ankommt, das ist einfach echt. Mhm. Das kann man nicht so richtig simulieren und also ihr steht sehr gut zu Gesicht und das war einfach eine ganz runde Sache. Und in den nächsten Tagen werden jetzt alle sagen, ja, die ist gegangen, weil die Umfragen nicht mehr so gut waren oder sie hatte diese oder jene Probleme und so weiter und so fort. Aber heute darf man sagen, sie hat es wirklich rund gemacht.
Sie hat es rund gemacht, das stimmt. Und ein Gedanken will ich noch mitgeben, weil ich habe mich das auch gefragt. Wir hatten ja eine wichtige Frau hier in diesem Lande, auch in dem wichtigsten Amt, Angela Merkel. Und ich habe mich da auch immer gefragt, bei diesen 16 langen Jahren, ob da nicht irgendwann, also auch schneller das Bedürfnis kommt, dass man sagt, ich möchte mal wieder meinen eigenen Stiefel machen, ich möchte mich nicht in so ein Korsett drängen, ich habe Bock auf Leben nach eigenen Kriterien.
Bock auf die Uckermark.
Ja, schön da.
Ja, ich glaube aber nach so einer langen Amtszeit ist das auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, dann wirklich loszulassen. Also das
weiß man gar nicht, was man tun soll.
Kann ich mir wirklich extrem schwer vorstellen.
Wo ist mein Helikopter?
Ja. Interessant im Übrigen, dass Angela Merkel, was diese Emotionalität anbelangt, ein ganz anderer Typus Politikerin war. Und deswegen glaube ich auch, am Ende des Tages, die Leute, die längerfristiger im Politikbetrieb sind, die müssen bei ihrer inneren Verortung bleiben, sonst funktioniert das nicht.
Ja. 5 Jahre oder so ein bisschen mehr als 5 Jahre wird es am Ende gewesen sein. Ist übrigens eine gute Zeit, wenn man so in die, weil ich habe mich auch gefragt, wann hatten wir das zuletzt in Deutschland? Nicht ganz so super prominent auf die lange Geschichte betrachtet, könnte man sagen, Matthias Platzeck, der damals als SPD-Chef zurückgetreten ist, dann auch als Ministerpräsident. Aber natürlich, also bei 5 Jahren Amtszeit muss ich natürlich an Willy Brandt denken. Unsere Jacinda Ardern, lange her. Wer wird der Nächste? Robert Habeck. Robert Habeck, der dann irgendwann sagt, ich schaffe das nicht mit der Energiewende.
Da sage ich jetzt nichts zu.
Mein Gast heute ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, die Medizinethikerin Alena Büchs. Und Sie haben was gemeinsam mit dem neuen Verteidigungsminister. Jetzt
hat sie ganz große Augen gekriegt.
Ja. Aber Sie ahnen, was ich anspreche. Ja?
Ja.
Osnabrück.
Richtig, ich bin in Osnabrück geboren, aber ich komme aus Ibbenbüren.
Okay, das ist so ein Detail, da müsste man jetzt kurz die Niedersachsen-Karte hervorholen wahrscheinlich, aber nah dran, ne?
Richtig.
Und er war dann ja auch sozusagen in der Nähe Ihr Bürgermeister, also kennen Sie ihn, haben Sie da Erinnerungen?
Nein.
Okay.
Nein.
Gut, Sie haben ja gerade auch, als wir über die zurückgetretene neuseeländische Ministerpräsidentin gesprochen haben, dieses Stichwort gnadenloser Politikbetrieb genannt. Ich musste daran denken, weil ich einfach mal gesehen habe, was dieser Boris Pistorius allein heute Vormittag schon für eine Agenda hat.
Ich kann
Ihnen das kurz mal sagen. 8 Uhr beim Bundespräsidenten, da hat er die Ernennungsurkunde erhalten. Mit der ist er dann um 9 Uhr in den Bundestag, wurde da vereidigt. Gute halbe Stunde später war der Generalinspekteur der Bundeswehr sein Gesprächspartner, der eben schon mal so ein bisschen erklärt hat, so, das wird ungefähr dein Job. Und dann kurz nach 10 war dann der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin sein Gesprächspartner. Wow, oder? Was da so zusammenkommt.
Ja, und man muss vor allem unterstreichen, richtig um die Wurst geht's morgen
ja,
in Rammstein. Also das ist schon Gut, aber das heißt ja, wie heißt das, da gibt es doch dieses schöne neue Wort Kaltstartfähigkeit.
Ja.
Die muss gegeben sein.
Wünschen wir uns ja von der Bundeswehr eigentlich, aber Minister...
Und in diese Minister muss das eben auch können, genau.
Zumal, wenn er für die Bundeswehr zuständig ist. Ja, genau, Sie haben angesprochen, also eventuell klärt es sich morgen in Rammstein, wenn da viele derjenigen, die die Ukraine unterstützen, zusammenkommen. Vielleicht aber auch schon heute bei den Gesprächen. Diese wichtige Frage, die ja gerade seit Tagen, seit Wochen diskutiert wird, gehen wir einen Schritt weiter, was die Lieferung von Waffen angeht? Gehen wir in Richtung Lieferung schwerer Panzer? Der Leopard 2 ist da das gewünschte Material von ukrainischer Seite? Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, für schwierige Fragen sind Sie doch eigentlich zuständig beim Ethikrat.
Ja, ich muss jetzt was gestehen. Wir haben ja diesen Termin vor einiger Zeit ausgemacht und ich habe die ganze Zeit gedacht, Gott, hoffentlich geht's dann nicht gerade um die Frage, Panzer ja oder nein und welche Panzer? Denn ich habe tatsächlich hier ein bisschen ein Problem. Ich bin ja hier als Vorsitzende des Ethikrates nicht einfach als Professorin oder als Bürgerin, wo ich meine eigene Position zum Besten geben darf. Und wir haben vom Ethikrat sehr schnell nach Beginn des Krieges entschieden, dass wir uns zum Krieg nicht äußern.
Warum?
Naja, wir sind ein Expertengremium und es gibt zwar ohne Ende ethische Fragen bei so einem Angriffskrieg. Absolut, ganz klar. Aber wir sind von der Expertise, die wir im Rat vereinen, einfach nicht dafür qualifiziert, auf Expertenniveau Einschätzungen zu geben. Es gibt einzelne Mitglieder, die äußern sich im eigenen Recht, aber die Vorsitzende spricht immer am Ende des Tages für den Ethikrat. Und mir ist das jetzt sogar auch in der Vergangenheit ein paar Mal passiert. Da habe ich mich zu Themen mal ausnahmsweise als Privatperson oder als Wissenschaftlerin geäußert. Und das ist mir so um die Ohren geflogen, dass ich das gerade bei einem so schwierigen Thema nicht mehr mache.
Also das heißt, ich kann jetzt nicht die Bürgerin Alena Büchs fragen an dieser Stelle. Sie würden die Aussage verweigern.
Ich würde die Aussage verweigern. Wenn mein Ratsvorsitz vorbei ist, habe ich mir schon gedacht, mein 10-Stunden-Podcast, was ich gerne alles immer mal gesagt hätte.
Was ich gerne gesagt hätte. Gut, aber wir können ja noch mal bei dem Punkt bleiben. Wenn ich darf, würde ich gerne mal die Entscheidung des Ethikrates in Frage stellen, sich dazu nicht zu äußern. Denn ja, klar, Sie haben recht, Expertenfrage, die steht natürlich im Raum. Aber ist das nicht eine gesellschaftliche Frage, die letztendlich so weitreichend ist? Also die Frage über Krieg und Frieden, die Frage, wie stark geht man in ein Eskalationsrisiko, wie hoch setzt man die Frage der Solidarität mit einem angegriffenen Land? Das sind doch die ganz klassischen gesellschaftlichen Fragen, die wir letztendlich für uns alle beantworten müssen, spätestens wenn wir irgendwann mal wieder an der Wahlurne stehen.
Ja, und in der Tat ist das auch eine der Überlegungen, ob man den Ethikrat zukünftig dann noch wieder ein bisschen umbaut und beispielsweise geopolitische Expertise mit einbezieht, noch stärkere sicherheitspolitische oder historische Expertise. Aber im Augenblick steht ja auch im Ethikratsgesetz, dass wir uns
es
gibt, wir haben ein eigenes Gesetz, das wissen viele nicht, aber da steht relativ klipp und klar drin, was wir zu tun haben. Und da ist eben tatsächlich der Schwerpunkt auf Fragen im Bereich von Medizin und Lebenswissenschaften. Und ich sag's Ihnen ganz offen, ich bin sehr überrascht, wie viele Völkerrechtler auf einmal, 82 Millionen nämlich, wir im Land haben und wie viele Sicherheitsexperten und Spezialistinnen und Spezialisten für Panzertechnologie. Das ist etwas, ich würde mich als Medizinethikerin einfach nicht äußern können, welcher Panzer jetzt warum. Was ich sagen kann, ist, dass wir es hier mit echten Konfliktfragen zu tun haben. Also eben beispielsweise die Frage der Eskalation. Und da sagen die einen, wenn man dieses Kriegsmaterial liefert, verlängert man den Krieg, es sterben mehr Menschen und es steigt sozusagen in so eine Eskalationsspirale ein. Und die anderen sagen, im Gegenteil, die einzige Chance, den Krieg zu beenden, schneller zu beenden und am Ende des Tages weniger Leben zu verlieren, ist, dass man die Ukraine bestmöglich unterstützt und auch mit dieser Art von schwerem Gerät. Und der Einzige, der eskaliert, ist Putin. Also das sind die gegeneinander stehenden Fragen, die sich wunderbar ethisch analysieren lassen, aber leider nicht in offizieller Funktion durch
okay,
mich.
Okay, alles klar. Nee, das verstehe ich. Aber dann mal die Frage an Sie. Jetzt müssen Sie selber entscheiden, ob dann die Ethikratsvorsitzende oder die Bürgerin spricht. Aber ich meine, ich spreche erstmal die Bürgerin an, Alena Büchs. Haben Sie denn den Eindruck, dass diejenigen, die das politisch verantworten in diesem Land, allen voran der Bundeskanzler, seit heute ein neuer Verteidigungsminister, dass die das gut machen, in guter Abwägung? Oder ist Ihnen da, und das ist eben ein Gedanke, der mich umtreibt, schon seit einigen Tagen, wo man dieses Spiel sieht zwischen den Alliierten, zwischen den USA, Frankreich, Großbritannien, dass das fast so eine Art politisches Mikado geworden ist, wo sich keiner zu früh bewegen will, und zwar nicht aus guten Abwägungsgründen, sondern eigentlich eher aus politischem Kalkül heraus.
Ja, also wenn man dann insbesondere Reaktionen aus der Ukraine sieht, ne, die also wirklich in Verzweiflung zum Teil sagen, um Gottes Willen, was diskutiert ihr denn jetzt wieder, unter welchen Bedingungen macht wer wie was zuerst, dann ist das natürlich ein Gedanke, den man bekommt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass diese Bündnisfragen auch wiederum bündnisrechtlich und völkerrechtlich nicht irrelevant sind. Und ich habe da tatsächlich vielleicht eine etwas unkonventionelle Ansicht. Ich hoffe und glaube, dass viel von diesem öffentlichen, von dieser öffentlichen Debatte nur ein Teil von dem ist, was tatsächlich erörtert und besprochen wird. Ich glaube, es ist ein bisschen naiv zu glauben, dass alle Informationen öffentlich ausgebreitet werden. Das wäre strategisch nicht klug. Und deswegen bin ich da in Hoffnung, dass das wohl abgewogen und wohl überlegt, aber hoffentlich dann auch mit der notwendigen Entschlusskraft passiert. Was mich überrascht hat, war beispielsweise die mangelnde Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich. Ja. Letzte Woche war das, glaube ich. Das sind so Dinge, da fragt man sich, komm, jetzt lass uns das doch auch nutzen, um europäische Einheit hier nochmal ein bisschen stärker zu demonstrieren. Aber das ist wirklich ein wenig informiertes Nicht-Experten-Statement von jemandem, der das genauso wohl beobachtet wie alle anderen.
Wenn Jacinda Ardern jetzt mal Zeit hat, dass sie mal nach Europa kommt, sich mit Olaf Scholz und Emmanuel Macron zusammensetzt und noch mal kurz drüber spricht, irgendwie, wie man so Regierungsgeschäfte vielleicht mit einem Stück weniger Eitelkeit
und
Ellenbogen. Ja, obwohl, vielleicht soll sie das für Besseres nutzen, als mit den beiden Jungs zusammenzusitzen. Apropos Jungs, abschließende Frage dazu. Parität war ja ein großes Thema, ist jetzt ab heute im Kabinett nicht mehr gegeben, weil eine Frau geht, ein Mann kommt. Bekenntnisse eines moderierenden Mannes an dieser Stelle. Mich hat das jetzt nicht großartig gestört. Wie ging es Ihnen?
Also Sie hatten gestern die wunderbare Heike Specht hier, die das sozusagen sendungsfüllend erörtert hat. Deswegen werde ich das überhaupt nicht großartig auseinandernehmen, sondern einfach nur sagen, ich warte dann auf die nächste Besetzung.
Okay.
An der wird es hängen. Denn das sollte dann tatsächlich eine Frau sein. Denn sonst ist man vom Pfad der Parität abgekommen.
Aus dem Humboldt-Forum in Berlin, also an dem einen Ende des Boulevards unter den Linden, am anderen Ende, wer Berlin vor Augen hat, vielleicht auch aus Besuchen weiß es, am anderen Ende ist das Brandenburger Tor, gleich um die Ecke dann der Reichstag, und da gibt es seit heute Morgen eine Protestaktion. Da sind so ungefähr 500 Krankenhausbetten auf die Wiese vor dem Parlament aufgebaut worden. Viele Patientinnen und Patienten sind da auch wirklich leibhaftig drin. Nicht genesen ist das Motto. Versammelt sind da Menschen, die Covid nicht gut überwunden haben. Long-Covid ist ja ein Stichwort, Post-Covid ist ein Stichwort. Alena Büchs ist weiterhin bei mir, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Die Protestierenden sagen ja, man hat uns im Grunde vergessen oder auf jeden Fall nicht die nötige Energie da jetzt politisch, die es bräuchte, um das im Blick zu behalten. Sehen Sie das auch so?
Ja, also da kann ich mich jetzt tatsächlich auch auf was beziehen. Ich habe ja auch das Privileg, im Expertenrat der Bundesregierung noch zu sitzen zur Pandemie. Und da gibt es tatsächlich auch eine Stellungnahme zu diesem Thema. Und das ist im Prinzip das, was da drin steht. Also wir haben versucht, das so ein bisschen zu kartieren, dieses Feld. Das ist ja vielgestaltig. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Was ist denn jetzt Long-Covid? Ist das nach 4 Wochen, dass ich immer noch Symptome habe, oder nach 12 Wochen? Wir haben so ein bisschen versucht darzustellen, was gibt es da an Zahlen. Auch das variiert immer noch. Und wir haben darauf hingewiesen, und das ist, glaube ich, auch die Stoßrichtung von dieser Aktion, die ist echt eindrucksvoll. Man muss man sich mal Bilder anschauen. Also das ist schon sprechend, diese Not, die da auch zum Ausdruck kommt. Wir haben gesagt, es gibt einfach noch zu wenig Forschung und vor allem auch zu wenig Behandlungsmöglichkeiten. Ich komme ja vom Uniklinikum rechts der Isar in München. Wir haben eine Ambulanz zu Long-Covid und die ist sowas von überbucht. Also die Anlaufstellen sind da einfach auch noch rar.
Aber das ist ja, so wie Sie es beschreiben, ein Phänomen, das jetzt da die Betroffenen wahrnehmen. Und das sind ja gar nicht so wenige. Also auch da ist es natürlich die Studienbasis noch nicht ganz so klar und verlässlich. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die, glaube ich, viele machen jetzt im Rückblick auf diese Corona-Zeit, obwohl, kann ich schon Rückblick sagen auf Corona-Zeit? Wir sind ja jetzt ungefähr so im Jahr 3, um den dritten Jahrestag rum, der Pandemie auch in Deutschland.
Also wir haben angefangen von Rückblick schon in 2021 zu sprechen. Das ein Rückblick
ein
zu nehmen,
früh,
nee, ein Rückblick zu nehmen heißt nicht, dass alles vorbei ist, aber dass man ja schon mal ein bisschen analysieren darf.
Aber bei diesem Rückblick, also wenn wir jetzt an dem Punkt sind, da haben Sie sich ja auch mit dem Ethikrat beispielsweise vor einiger Zeit geäußert zu der Frage, wie sind wir mit Kindern und Jugendlichen umgegangen in der Pandemie und haben da ja ein sehr kritisches Bild gezeichnet, auch ein selbstkritisches Bild. Wir haben jetzt hier heute im Publikum, im Humboldt-Forum auch einige Schülerinnen und Schüler. Wir haben gerade, während Sie im Radio die Musik gehört haben, diesen kleinen Moment mal genutzt und gefragt. Und ich habe da jetzt eine Stimme gehört und da war halt schon erstmal ein Nicken bei diesem Gefühl, vernachlässigt worden zu sein und einfach auch dann auf eine Schulbildungssituation zu treffen, wo ganz lange auch richtig viel nicht gut lief. Jetzt frage ich mich, hilft es, wenn man im Rückblick sagt, ja, ist nicht so gut gelaufen? Ich habe manchmal das Gefühl, das hat auch so einen bitteren Beigeschmack.
Also wir haben vom Ethikrat das als unerwiderte Solidarität formuliert. Wir haben gesagt, die Jüngeren haben wirklich was mitgemacht, die junge Generation, also Kinder, Jugendliche, auch junge Erwachsene, also auch Studierende, Berufsanfänger, haben einfach unheimlich viel verpasst und haben das als einen Beitrag auch für die Gesellschaft geleistet, weil sie selbst gar nicht so stark gefährdet waren, also im Durchschnitt. Ja. Und es ist schon sehr nachvollziehbar, dass da jetzt ein Gefühl ist von, wir werden nicht ausreichend gesehen. Also wir haben in Reaktion darauf jetzt vor kurzem eine Ad-hoc-Empfehlung gemacht zur psychischen Gesundheit junger Menschen, weil wir gesagt haben, also zumindest da, wo es wirklich ganz schlimm brennt, die psychische Gesundheit ist schlechter geworden, nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern bei der jungen Generation, da muss einfach was passieren, denn sonst bleibt das in so einem unausgewogenen Solidaritätsverhältnis. Und vielleicht darf ich das an dieser Stelle mal einmal sagen, das ist, glaube ich, vielen gar nicht klar, die junge Generation ist inzwischen eine Minderheit in unserem Land, rein zahlenmäßig. Also wir haben eine demografische Entwicklung, die bedeutet, dass die jungen Menschen in der Unterzahl sind. Und die Entscheidungsstrukturen, die politischen Entscheidungsstrukturen, die werden nicht gestaltet von den 16 bis 18, 20, 25-Jährigen. Und deswegen dachten wir, und auch ganz selbstkritisch, wir versuchen, unsere Plattform auch zu nutzen, die Stimme da nochmal zu erheben und auch der Politik zu sagen, da müsst ihr wirklich ganz konkret was tun.
Aber ist das dann nicht vielleicht auch mittlerweile so ein rhetorisches Spielchen? Weil wir hören im Prinzip seit Beginn der Pandemie, oh, wir müssen an die Kinder und Jugendlichen denken und stellen eigentlich immer wieder fest, aber haben wir offenbar leider wieder nicht getan. Wir haben, Georg Maskolo schreibt das heute in der Süddeutschen nochmal sehr eindrücklich in einem langen Artikel, einer der Journalisten in Deutschland, der sich ja ganz zentral mit der ganzen Corona-Aufarbeitung auch befasst hat, der Corona-Politik, der schreibt, in diesem Ministerpräsidentenrunde wurde zum Teil wirklich stundenlang über die Bundesliga diskutiert und ob wir jetzt irgendwie 10.000 Leute oder gar keinen oder ob wir überhaupt spielen können. Und so ganz nebenbei wurde dann mal beschlossen, ach, wir machen übrigens noch 2 Wochen oder 2 Monate länger die Schulen dicht. Ne? Ist das? Sie haben jetzt wieder Empfehlungen gegeben. Haben Sie denn den Eindruck, das bewegt politisch was?
Also jetzt mal als Mutter ist das durchaus was ich auch hier und da immer in der Talkshow gesagt habe. Also ich habe mir eine Zeit lang wirklich den Mund fusselig geredet, kann ich mich noch erinnern. Und zwar in der Zeit, als die Jungen immer noch nicht geimpft werden konnten und es darum ging, alle anderen können schon in die Restaurants gehen und so langsam fängt das Leben an und die junge Generation saß da und kriegte keine Impfung und war irgendwie so, was ist denn jetzt mit uns? Und da haben wir auch, nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen gesagt, eben da geht's hier um eine Erwiderung von Solidarität, da geht's auch um Ungerechtigkeiten. Und natürlich ist das frustrierend, wenn im Sport alles wieder funktioniert, aber die Sportvereine für die Kinder und Jugendlichen sind noch dicht. Ich bin ein bisschen pessimistisch, was Empfehlungen anbelangt. Auch unsere Empfehlung, das will ich ganz offen sagen. Aber ich glaube, da muss man einfach dranbleiben. Ich begrüße solche Initiativen, wie dass das Wahlalter heruntergesetzt wird, mit Blick darauf, dass in unserer demokratischen Gesellschaft die junge Generation eben tatsächlich sozusagen immer kleiner wird. Aber ich war auch ein bisschen frustriert, dass unsere Empfehlung zur psychischen Gesundheit, die ganz konkrete Dinge sagt, die wir uns auch nicht selber ausgedacht haben, sondern die von vielen schon lange gefordert wird, also mehr Therapieplätze und mehr Schulpsychologen und so, also das ganze Programm, mehr Verzahnung in diesem Bereich, mehr Prävention und so weiter und so fort, das ist ein bisschen im Getöse untergegangen, der Debatte um die Selbstkritik, die der Ethikrat da geäußert hat. Und im Nachhinein habe ich gedacht, verdammt nochmal, vielleicht hätten wir das gar nicht machen sollen, weil dann alle darüber gesprochen haben.
So ruhig bei das, nein, ich finde es ja an sich gut, wenn Institutionen auch mal Selbstkritik üben. Also lassen Sie sich das nicht nehmen, auch wenn wir Journalisten dann zu sehr darauf anspringen vielleicht. Aber Selbstkritik ist ein gutes Stichwort. Also jetzt mal jenseits der Frage Kinder und Jugendliche. Der Ethikrat ist da ja auch, und ich habe das gemerkt, als wir sie angekündigt haben, wieder so auf den sozialen Medien, da auch schon viele sehr kritisch auf die Arbeit geschaut haben, die Sie da als Ethikrat auch gemacht haben, welche Rolle Sie da gespielt haben. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie stark ja doch irgendwie eine Polarisierung aus dieser Corona-Zeit hängen geblieben ist. Sicherlich nicht 50-50, aber dass da doch eine starke kleine Gruppe eine Zeit lang wirklich das Gefühl hatte, wow, wir haben sozusagen gar keine Akzeptanz mehr, mit unserem Blick skeptisch zu sein gegenüber Impfungen beispielsweise. Jetzt frage ich mich an der Stelle, bräuchten wir da nochmal einen gesellschaftlichen Dialog? Oder ist es vielleicht auch gut und sagen, nee, also wie bei guten Familienfeiern, lass uns nicht mehr drüber reden und hoffen, dass wir es irgendwie vergessen und dass wir dann bei der nächsten Familienfeier wieder am Tisch sitzen zusammen.
Also wir müssen da in der Realität bleiben. Und ich sage, habe immer wieder gesagt, uns fehlt da etwas. Ich hätte mir so gewünscht für uns als Gesellschaft, dass wir diese Zeit etwas verarbeiten können, dass man über die ganzen Verluste, über die Ängste, über diese fürchterliche Zeit, das war eine grässliche Zeit, einfach tatsächlich, dass man die ein bisschen bearbeiten kann gemeinsam. Das ging aber nicht, weil wir direkt in die nächste existenzielle Krise gekommen sind. Angriffskrieg, Inflation, Energiekrise und über allem schwebt natürlich die Klimakrise. Und da muss man dann auch realistisch sein. Ich glaube, man sollte schon versuchen, noch viel Analyse zu betreiben und insbesondere möglichst viel zu lernen aus der Corona-Pandemie, was man besser machen kann. Wir haben ja auch so ein Gutachten geschrieben, ne? Resilienz in der Krise. Wie können wir uns stärken als Gesellschaften? Aber ich glaube, wir haben jetzt akute Herausforderungen, neue Herausforderungen, und die beschäftigen natürlich alle ganz besonders im Moment.
Dann schließe ich an der Stelle mal mit einer politischen Maßnahme, die heute schon mehrfach gerühmte Jacinda Ardern in Neuseeland beschlossen hat. Die hat nämlich offenbar ein Dreiergremium eingeführt. Also wirklich nur drei Menschen, die diese Aufgabe haben, mal herauszufinden, was lief gut, was lief nicht gut und vor allem daraus eben konkrete Handlungsschritte abzuleiten für mögliche künftige Krisen. Sei es Pandemie, sei es andere Gesundheitskrisen. Also, tja, vielleicht wäre das. Wären Sie bereit, wenn jetzt Olaf Scholz sagt, Alena Büchs,
drei Leuten?
Sie dürfen sich jetzt die anderen beiden aussuchen hier am Tisch.
Naja, der Ethikrat hat das ja schon tatsächlich zu einem gewissen Grad gemacht. Aber ich bin da sehr für. Ich glaube, wir sollten sowas tun.
Sie haben uns eine Geschichte mitgebracht oder auf eine Geschichte hingewiesen von einem Riesen, bei dem sich die Frage stellt, gehört er ins Museum oder gehört er anständig bestattet? Ich habe das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, aber wir können ja mal versuchen, gemeinsam diese Geschichte zu erzählen. Also steigen Sie gerne ein, wenn ich irgendwas Wichtiges vergesse. Es geht um Charles Byrne, ein Ire, 1761 geboren, und der war wirklich ein Riese, 2,30 Meter groß, war damit schon Zeit seines Lebens ein begehrtes Anschauungsobjekt, also wie das damals wohl auch üblich war, ne, wenn man so die Natur einem irgendwie komische Sachen mitgegeben hat, dass man so auf Jahrmärkten ausgestellt wurde, ist aber darüber auch, vielleicht nicht darüber, aber ist dem Alkohol verfallen, dann gestorben, hat offenbar vorher noch den Wunsch geäußert, auf hoher See oder auf See bestattet zu werden, aber weil der nun mal so ein interessanter Mensch war, durch diese Körpergröße, zumal zu der Zeit, waren schon vor dem Sterbehaus Scharen von Medizinern, die nur darauf warteten, dass er irgendwie das Zeitliche segnet, um ihn dann zerlegen zu können, anschauen zu können, medizinisch untersuchen zu können, denn es ist ja, sagen, medizinisch sehr interessant, wie kann ein Mensch so groß werden. Und einem ist es gelungen, jetzt muss ich nochmal schauen, ja klar, John Hunter, nachdem nämlich heute auch das Museum benannt ist, Hunterian Museum in London, der ist sowas wie, da sind Sie jetzt wahrscheinlich besser informiert, sowas wie der Begründer der Pathologie in Großbritannien.
Ja, und ein ganz berühmter Chirurg.
Genau. Und der hat es geschafft, diese Leiche sich zu besorgen.
Genau, und dieses Skelett ist jetzt also seit dieser Zeit in diesem Museum. Und Sie müssen mir das wirklich verzeihen, dass ich Ihnen so eine kuriose Geschichte mitbringe. Aber ich bin ja auch, ich habe ja auch ein Institut, das auch Medizingeschichte macht. Und als ich das gestern in der FAZ las, dachte ich, also wir hätten auch über Harry oder sonst hier irgendwie reden können. Aber diese Geschichte muss man einfach einmal kurz erzählen, denn das ist tatsächlich etwas, was ich dachte, seit über 10 Jahren geklärt ist. Denn 2011 wurde das schon mal diskutiert. Da haben Kollegen in London geschrieben, jetzt bestattet endlich dieses Skelett. Der Mann hat sich gewünscht, dass nach seinem Tod eine Seebestattung stattfindet. Und seit über 200 Jahren habt ihr den jetzt hier im Museum. Und alles, was man daran ausforschen wollte, müsste man jetzt wirklich ausgeforscht haben. Es wurde auch nochmal DNA entnommen, also ebenso vor ungefähr 15 Jahren. Der hat wirklich beigetragen dazu, dass man diese Erkrankung dieses Riesenwuchses verstanden hat, die Akromegalie, also ganz wichtige Erkenntnisse, ja. Aber jetzt bestattet ihn doch endlich. Und ich dachte danach, natürlich werden die das tun. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gestern gelesen habe, dass das also immer noch nicht erfolgt ist. Und da muss ich sagen, als Medizinethikerin, die auch ein medizinhistorisches Institut führt, das finde ich wirklich skandalös.
Ich meine, es ist ja jetzt wohl der Plan, also dieses Museum wurde aufwendig renoviert, in der Zeit war es geschlossen, jetzt wird es wieder eröffnet und da wird dann dieses Skelett nicht zu sehen sein. Ich glaube, dieser Beschluss ist gefallen.
Ja, es wird nicht mehr zu sehen sein, aber die große Frage ist, muss man den Wünschen dieses Menschen jetzt nicht irgendwann nachkommen? Und da gibt's halt die spannende Frage, wie weit reichen denn Wünsche von jemandem, die er vor seinem Tod geäußert hat, über dessen Tod hinaus?
Ja, ich wollte gerade nochmal sagen, 1761 geboren. Also jetzt medizinethisch gibt's da wahrscheinlich aber keine Verjährung, ne?
Nein, rechtlich kann man da nicht sagen. Das ist auch rechtlich aufgearbeitet. Ja. Also es gibt keine rechtliche Verpflichtung, dass man das machen muss. Aber aus ethischer Sicht ist das ganz klar.
Tja, aber wir sind ja jetzt hier im Humboldt-Forum. Das ist ja ein Haus, das auch schon seine Diskussion hat, was man ausstellen darf und was nicht. Und da bin ich dann aber auch mal bei dem Punkt derjenigen, die da vielleicht sagen, vielleicht doch noch nicht bestatten. Denn das ist ja natürlich auch sehr eindrucksvoll. Also das ist etwas, wo man, wenn man da so ältere Bilder sieht, wie also dieses Riesenskelett aufgebaut ist, das ist schon ein Blickfänger auch in dem Museum. Jetzt frage ich mich an der Stelle, also selbst wenn man ihn jetzt bestatten wird, was natürlich wahrscheinlich eine gute Sache wäre, letztendlich haben wir natürlich viele Jahrzehnte, Jahrhunderte in dem Fall sogar, vom unethischen Verhalten früherer Forscher profitiert. Was heißt denn das für Forscherinnen und Forscher heute?
Ja, und das ist der zweite Grund, weshalb ich diese Geschichte mitgebracht habe. In der Tat ist das so, das ist etwas, das wir kennen. Und jetzt wird's noch dunkler, als diese Geschichte ohnehin schon ist. Wir haben da in Deutschland große Herausforderungen. Der Vorgänger der Max-Planck-Gesellschaft hat bekanntermaßen Sammlungen sozusagen in den Archiven, die aus der nationalsozialistischen Zeit stammen, also von den sogenannten Krankenmorden, also wirklich unvorstellbar fürchterliche Auswüchse der Medizingeschichte. Und es hat eine lange Diskussion gegeben, wie man damit umgehen soll. Und da haben wir in Deutschland, wie ich finde, eine recht gute Aufarbeitung genommen. Das ist wissenschaftlich sehr intensiv untersucht worden. Es gibt jetzt Gedenkorte, auch hier in Berlin gibt es verschiedene. Es gibt Mahnmale. Also da hat es eine explizite Auseinandersetzung gegeben. Aber die ungeklärte Frage ist, darf man eigentlich das, was man lernt, von so unethisch gewonnenen Quellen nutzen? Ja oder nein? Und das wird immer noch gestritten. Und ich bin da natürlich, also wir können jetzt hier die ganze Analyse nicht vorlegen. Ich glaube, man darf die Erkenntnisse nutzen. Denn künstlich Wissen sozusagen wegzustreichen, das ja da ist, das ja in der Welt ist, das würde ich durchaus problematisch finden. Aber, und das ist eben wichtig, man sollte auszeichnen, woher es stammt und das als Warnung und wenn man so will, als Mahnung auch für zukünftige Forscherinnen und Forscher verstehen, darüber nachzudenken, wo kriege ich eigentlich mein Material her und wie gehe ich damit um?
Ja, Ich quatsch jetzt nicht so schnell den Applaus, den sollen Sie haben für diesen Punkt. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf die Inkonsequenz an der Stelle hinweisen, dass man natürlich von etwas profitiert, was aus unethischem Verhalten heraus gewonnen wurde, Information. Und dann mit der Frage verbinden, werden wir denn dann einfach auch weniger erforschen können heute? Also ist das dann auch die Konsequenz, dass man sagt, also dieser Hunter, der diesen unglaublichen Wissensdrang hatte, das ist ja ganz häufig so bei den Leuten, ne? Auch bei denen, die wir heute der Raubkunst bezichtigen, da war ja auch ein ganz starkes wissenschaftliches Bedürfnis, Erkenntnisbedürfnis. Das heißt, wir müssen uns da runterbremsen.
Also das ist auch untersucht und das ist tatsächlich eine Fehleinschätzung. Also es gibt medizinhistorische Kolleginnen und Kollegen, die untersucht haben, wie hoch war denn jeweils der Erkenntnisgewinn, beispielsweise auch von der nationalsozialistischen Forschung. Und da kann man davon ausgehen, dass die auf andere Art und Weise auch gewonnen hätte werden können. Und das spezifische Beispiel hier ist bei dem Charles Byrne ist unheimlich knackig. Cushing, ein ganz, ganz berühmter Neurologe, hat wirklich an diesem Skelett, der hat die Schädeldecke geöffnet und hat das Gehirn angeschaut und hat daran zum ersten Mal gezeigt, dass diese Erkrankung von einer Drüse im Gehirn kommt, der Hypophyse. Das ist ein unglaublicher Durchbruch. Also das ist eine ganz, ganz klar wichtige Erkenntnis. Nur, die hätte man dann vielleicht an einem anderen Skelett, wo die Person gesagt hätte, du darfst an mir forschen, ich stelle mich zur Verfügung, auch gewinnen können.
Ja, allerdings nicht zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und da sind wir auch nochmal bei einem anderen Faktor. Das, was sozusagen zum Zeitpunkt der Forschung als ethisch angesehen wird oder nicht. Heute würden wir sagen, wenn ein Mensch hier damit einverstanden ist, dass er nach dem Tod zu Forschungszwecken aufgeschnitten wird und so weiter, würden wir ja heute sagen, absolut in Ordnung. In der Zeit damals war es ja mit dem religiösen Tabu belegt. Das heißt, selbst wenn ein Charles Byrne gesagt hätte, macht es gerne, wäre es eigentlich auch nach den damals geltenden ethischen Grundsätzen gar nicht möglich gewesen.
Das ist zum Teil richtig und genau gehe ich nicht drauf ein. Aber ganz kurz nur, es gab damals auch schon in anderen Ländern gleiche Situationen und da haben die Menschen tatsächlich von Anfang an gesagt, du darfst nach meinem Tod an mir forschen. Deswegen ist das so ein schönes Beispiel, denn man hätte einfach nach Spanien gucken müssen. Da gab es ein anderes sozusagen Kuriosum, so etwas Ähnliches, und hätte den Charles Byrne, der das nun explizit ausgeschlossen hat, da gar nicht mit einbeziehen müssen.
Was ist eigentlich los in dieser Gesellschaft, was so den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht? Gestern hat der Bundestag nochmal diskutiert über das, was in der Silvesternacht passiert ist. Wenn man es mal im Kleinen fassen möchte, heute ist ein Prozess in Potsdam. Da steht ein Mann vor Gericht, der hat einen Rettungswagen so lange blockiert, dass die sich dann irgendwann nicht zu behelfen wussten und haben einen anderen losgeschickt, ja, damit man in dieser Notsituation helfen konnte. Wir haben andere Beispiele, ne, wo man sieht, irgendwie da halten Menschen im Zweifel lieber die Handykamera hin, als wirklich zu helfen. In Rastatt war jetzt wieder so ein Fall zwischen jungen Mädchen. Verrohung der Gesellschaft ist da so ein Stichwort, was fällt. Würden Sie sagen, dieser Befund stimmt?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sowas natürlich immer schon gegeben hat und wir es jetzt vielleicht etwas stärker sehen. Aber was man tatsächlich nachweisen kann, ist, auch gibt es jetzt auch inzwischen die ersten richtig großen Studien dazu, dass der wahrgenommene gesellschaftliche Zusammenhalt tatsächlich gelitten hat. Also ich mag das immer gar nicht, wenn es diese Spaltung der Gesellschaft, das halte ich für Quatsch. Das ist auch im sozialwissenschaftlichen Sinne Quatsch. Wir sind nicht gespalten.
Wir haben eine breite Mitte.
Wir haben eine ganz nach wie vor große, breite Mitte. Aber wir haben tatsächlich so Polarisierungsphänomene. Und wir haben auch so Phänomene, wo eben solidarisches Verhalten abnimmt. Und das macht mir natürlich als jemand, der sich mit diesen Dingen beschäftigt, wirklich Sorge. Und vielleicht darf ich da gleich meine erste Botschaft dazu loswerden. Es gibt ganz neue Daten, die fand ich auch sehr spannend, dass diese Polarisierung, die man wahrnimmt, also dass die Leute immer extremer werden, ne? Dass diese Diskussionen immer sozusagen immer stärker so wir gegen euch, du gegen mich, ich höre dir gar nicht mehr zu, weil du irgendwie ja sowieso Blödsinn redest. Das ist tatsächlich etwas, das hängt zusammen mit was anderem, was in der Corona-Pandemie ganz stark geworden ist. Das lässt sich erklären mit der Zunahme von Desinformation. Man kann zeigen, dass Menschen, die offen sind für Desinformation und viel Desinformation, Fake News, all diese Dinge konsumieren, gleichzeitig extremer in ihrer politischen Position sind und demokratiekritischer. Und deswegen, und das ist, wie ich finde, ein ganz wichtiger Befund, muss man sich beides angucken und muss dagegen beides was tun.
Und wie?
Ja, also die Desinformation ist ein Phänomen, das kennen Sie sicherlich. Es gibt diesen Begriff, dass diese Corona-Pandemie die erste Pandemie war, die begleitet war von einer Infodemie. Ne? Also man kann das wirklich sehr gut nachweisen, dass diese ganzen Bots und in den sozialen Medien, die sind so richtige Desinformationsmaschinen zum Teil geworden. Neu ist, dass man weiß, was das für einen wirklich brandgefährlichen gesellschaftlichen Effekt das hat. Und es gibt aber schon ganz viele Initiativen gegen Desinformation. Kennen Sie vielleicht auch, es gibt Fact-Checker und es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Bücher schreiben darüber, wie rede ich mit jemandem, der an Verschwörungstheorien glaubt. Aber das ist alles so kleines Zeug, und das müsste man mal zusammenführen. Und das ist im Moment etwas, was ich, wenn ich die Politik berate, was ich ja ab und zu auch außerhalb des Ethikrates machen darf, immer und immer wieder sage, macht das bitte zur Chefsache. Das wird eine der großen Herausforderungen, diese Frage von Desinformation und von gesellschaftlichem Zusammenhalt, wenn wir widerstandsfähig bleiben wollen in so krisenhaften Zeiten, wo es ja an der Substanz wirklich schwierig wird, ja, wo wirklich Menschen sind, die Dinge nicht bezahlen können oder die einfach wirklich herausgefordert sind und leiden. Das Letzte, was wir uns leisten können, ist, dass wir da noch als Gesellschaften auseinanderfallen.
Wobei ich diese Frage, ja, wo beginnt Desinformation und wo sind es unterschiedliche Meinungen, diese Grenzziehung unglaublich schwierig finde. Also man muss jetzt nicht Harald Welzer und Herrn Precht hervorheben, aber schon diese Frage, also wo ist es sozusagen eine bewusste Desinformation, also das Wissen derjenigen, die es verbreiten, darum, dass sie eigentlich falsche Dinge verbreiten, und wo müssen wir uns auch mehr unterschiedliche Perspektiven gestatten, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, dass das so groß werden konnte, war auch eine Reaktion darauf, auf einen sehr monolithisch wahrgenommenen öffentlichen Block, ne, wo man gesagt hatte, das ist richtig und das ist nicht richtig.
Vielen Dank, denn ich wollte ohnehin noch eine andere Sache sagen, die schließe ich an, aber das ist ein ganz wichtiges Missverständnis. Es geht nicht darum zu sagen, das ist die richtige Information und das ist die falsche. Dem laufen wir immer hinterher. Wie soll das überhaupt funktionieren? Natürlich gibt es bestimmte wissenschaftliche Dinge, wo man sozusagen den Goldstandard darstellen kann. Es geht vielmehr darum, die Kompetenz zu trainieren, dass wir verstehen, wie Wissen in die Welt kommt und wie Information in die Welt kommt, wie ich Quellen bewerte, wie ich rausfinde, was ist wirklich sozusagen gelogen und falsch und was ist vielleicht kontrovers und umstritten oder noch nicht vollständig belegt. Also diese Art von Kompetenz, die müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam lernen. Und das Zweite ist, ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen an diese Algorithmen in den sozialen Medien drangehen, weil die ranken halt das Aufregendste, das Polarisierendste und oft auch das Falscheste besonders hoch, und das ist kein Naturgesetz.
Ja, das ist wahr. Und das ist übrigens echt interessant, dass das noch immer so ist. Ne? Also da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo wir schon vorher waren. Auch diese Analyse, die gibt es ja im Prinzip seit über 10 Jahren. Ja? Was macht Facebook, der Facebook-Konzern, ja mittlerweile viel stärker auf Instagram, aber auch Twitter. Also wo, ne? Und da ist ja, wenn man, sagen wir mal, schon so einen Hang zu, sagen wir mal, Vorurteilen hat, dann kriegt man tendenziell in seine Timeline noch mehr Vorurteile reingespielt, weil der Algorithmus erkannt hat, oh, das ist offenbar
Verstärkung der Polarisierung.
Ja. Und eigentlich müsste man doch sagen, liebe Konzerne, die ihr dahinter steckt, könnt ihr das nicht mal so programmieren, dass diese Leute dann vielleicht irgendwie eher mäßigendere Stimmen in ihre Timeline eingespielt kriegen? Aber da sind wir wieder an dem Punkt, also ich meine, Sie empfehlen ja rauf und runter mit dem Ethikrat, und diese Frage ist, was kommt wo an und was wird dann zur Politik?
Genau, und deswegen blase ich das, wo ich kann, überall hinein, weil ich glaube, dass wir genau diese Fragen stellen müssen. Inzwischen haben soziale Medien in bestimmter Hinsicht so eine Art infrastrukturelle Charakteristik bekommen. Und wir müssen einfach darüber nachdenken, wollen wir die als eine ganz wichtige gesellschaftliche Struktur vielleicht ein bisschen anders aufstellen?